ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und es sind ja jetzt noch gut 4 Wochen bis zur Bundestagswahl. Die Umfragen könnt ihr überall nachlesen. Was aber in diesem Jahr besonders auffällt, ist das Misstrauen, die Skepsis, die den handelnden Parteien und Politikern entgegengebracht wird. So stark war das meines Erachtens noch nie und so schwach wurden die Spitzenkandidaten auch noch nie wahrgenommen. Schauen wir nochmal als Beispiel auf den letzten Deutschland-Trend von Infratest DIMAP. Nur jeder Vierte ist mit dem Oppositionsführer mit Friedrich Merz zufrieden, nur jeder Fünfte mit dem Bundeskanzler mit Olaf Scholz. Und deshalb wollen wir uns hier in den kommenden Wochen im Wahlkreis Ost mal von verschiedenen Seiten der Frage widmen, warum ist die Stimmung eigentlich so schlecht? Was ist da ins Rutschen geraten? Warum finden Rechts- und Linkspopulisten immer mehr Zuspruch? Und wie kann man das offenbar vorhandene Vakuum eigentlich anders füllen? Heute will ich nachhören bei zwei Menschen, die ihre Lebenserfahrungen aufschreiben, die ihre Erfahrungen teils in langem Ringen zu großer Literatur werden lassen. Und mir gegenüber hier in Leipzig steht, wenn man so will, the rising star am ostdeutschen Autorenhimmel, Ruth Maria Thomas. Ihr Buch, die schönste Version über die späten Nullerjahre in einer ostdeutschen Kleinstadt, ist jetzt nicht nur in die 7. Auflage gegangen, sondern war zum Beispiel auch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Hallo Ruth.
Hi.
Und aus Görlitz ist uns Lukas Rietschel zugeschaltet. Die meisten werden ihn kennen. Seinen Durchbruch hatte er mit einem Buch auch über die ostdeutsche Provinz, und zwar 2018 mit der Faust in die Welt schlagen. Und rund um die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen warf er vor gut einem halben Jahr die These in den Raum, viele AfD-Wähler machten ihr Kreuz bei den Rechtsaußen, weil das eben auch den positiven Effekt hat, dass ihre Lebenssituation mal endlich wahrgenommen wird. Darüber reden wir später noch. Guten Morgen nach Görlitz, Lukas Rietschel.
Guten Morgen, hallo.
Ruth, nur vielleicht die schillerndsten Farbtupfer mal aufs Papier geworfen. In Thüringen wählt fast ein Drittel Björn Höckes AfD, macht die AfD da zur stärksten Partei. In Österreich könnte mit Herbert Kickl ein Rechtsaußenbundeskanzler werden. In den USA ist Donald Trump im Amt. Russland führt weiterhin seinen Krieg gegen die Ukraine. Und bei uns ist das Vertrauen in die politisch handelnden Personen auf einem Tiefpunkt. Angesichts dieses doch eher düsteren Bildes, mit welchen Gefühlen schaust du auf die Bundestagswahl?
Mit düsteren Gefühlen tatsächlich. Ich würde gern was anderes sagen, aber natürlich, wenn du mir das jetzt auch nochmal alles so vorliest, kann ich der Düsternis gar nicht entkommen. Es gibt viel zu tun, es gibt viele Probleme. Wir haben akut drohenden Pflegenotstand, die Wohnungslosigkeit nimmt zu. In Deutschland wurde letztes Jahr jeden zweiten Tag eine Frau getötet und wir müssen uns diesem Problem stellen. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass nach der Wahl die Lebenssituation von vielen Menschen und die Probleme nicht gerade weniger werden und die Unzufriedenheit noch größer. Und das wünsche ich mir natürlich nicht für uns und für unsere Gesellschaft.
Hast du den Eindruck, dass jetzt im Wahlkampf tatsächlich die entscheidenden Themen auch angesprochen werden, oder machen wir wieder sehr viele Scheingefechte, die sich gut verkaufen lassen, rhetorisch?
Ja, ich würde dir zustimmen mit deiner zweiten Aussage. Die Probleme sehe ich leider viel zu wenig in den Talkshows und auf den Plakaten. Ich würde schon sagen, das sind Scheingefechte. Es wird versucht, einfache Lösungen zu finden für komplexe Probleme, und dass das nie gut ausgeht, das hat uns die Geschichte gezeigt.
Lukas, was geht dir 4 Wochen vor der Wahl durch den Kopf?
Erstaunlicherweise sehr wenig, weil ich bin so, mich überrascht nichts mehr. Ich bin so völlig abgeklärt und erschreckter über mich selbst. Ja, also dann sehe ich da Elon Musk mit dem Hitlergruß, und dann höre ich Alice Weidel sagen, dass Hitler Kommunist gewesen sei, und ich, wie du es ja aufgezählt hast, all diese Wahlerfolge. Mich überrascht auch nicht, dass jetzt in Österreich also die Rechten mit den Konservativen zusammengehen. Und ich bin so in all den letzten Jahren so abgestumpft. Das ist genau das Wort. Also mich überrascht nichts mehr. Ich gucke mir das an. Ich denke mir, ach na ja, was haben wir denn heute wieder so nach dem Motto? Und das liegt natürlich an mir selbst, an meiner Verfasstheit, wie ich wahrscheinlich in diese Welt und auf Politik schaue. Und gleichzeitig häuft sich das alles so. Es häuft sich dieser Bullshit in der Welt, dass, wie Ruth es ja auch schon aufgezählt hat, eigentlich alles das, was super drängend ist. Und das sind ja, wie wir auch bei den Landtagswahlen hier im Osten gesehen haben, vor allem ja soziale Fragen, dass das keine Rolle zu spielen scheint und dass das jetzt nicht vordergründig angegangen wird, sondern es scheint so zu sein, dass es eine Art Wunsch und Wille auch an der Disruption gibt. Die FDP hat es ja sogar ganz offen ins Wahlprogramm oder kommuniziert. Aber es ist ja nicht nur so, dass das von den Parteien angenommen wird und wahrgenommen wird als etwas, wir müssen hier disruptiver sein, sondern offenbar quittieren das auch die Wählenden. Also es gibt dann Zustimmung für genau diese Haltung, und das müsste man vielleicht tiefer gehen, nochmal analysieren, was das eigentlich über unsere Demokratie aussagt.
Aber lass uns doch mal einmal ganz kurz, bevor wir uns auch wieder an der AfD abarbeiten, nochmal bei den Parteien selbst bleiben. Ich bin gestern mit einem Freund zum Badminton gefahren, das ist jetzt noch nicht außergewöhnlich, aber der Freund ist Indonesier, das heißt, der ist noch am Anfang seiner Deutschkenntnisse. Wir standen an der Ampel, sein Blick fiel auf ein Wahlplakat und er fragte dann, sag mal, was heißt eigentlich stabil? Habe ich gesagt, naja, das heißt so ähnlich wie auf Englisch, stable. Dann sagt er, aha, ist also gar kein Name. Ich sage, nein, es ist gar kein Name. Dann sagt er, was soll denn das jetzt über den Wahlkampf, also was ist denn das Programm, wenn es einfach nur stabil ist? Das war ein Plakat der Sprecherin der ostdeutschen Grünen. Zuversicht, es gibt es glaube ich noch, und noch irgendwas habe ich jetzt vergessen bei Robert Habeck. Also eine völlige Inhaltlichung haben wir doch auch in diesem Wahlkampf.
Ja, total, total. Aber das ist ja nicht neu. Also dass vor allem, ich würde sagen, progressive Kräfte oder ehemals progressive Kräfte Angebote kaum mehr durchdringen und auch ihre Politik in den letzten Jahren gescheitert ist. Ich nehme das schon so wahr, dass sich das in so einer poesiealbumhaften Sprache niederschlägt in den Wahlkämpfen. Also da steht dann einfach nur noch ganz groß Miteinander und Zueinander und Liebe und Freundlichkeit. Und ja, also bei der SPÖ in Österreich, da ist dann das Logo zu so einem, das Ö zu so einem Herz geworden. Oder auch im polnischen Wahlkampf war das so bei Donald Tusk. Also das wirkt so, das wirkt so hilflos. Also dann dem nichts mehr entgegenhalten zu können, außer in so eine sehr zugewandte Sprache zu gehen, die ich jetzt aber, also für mich persönlich, nicht im politischen Raum sehen möchte, sondern für mich sind das eher zwischenmenschliche Komponenten und Kategorien als politische. Vielleicht liege ich da falsch, aber ich würde mir da schon mehr Angebot wünschen, als nur dieses floskelhafte, zugewandte, ja, poesiealbumhafte Schreiben.
Ja, ich sehe das so ein bisschen als Antwort auf die anderen einfachen Antworten wie abschieben jetzt oder so, ja, ne? Ja. So dass versucht wird, das aufzugreifen, wonach sich die Menschen sehen. Ich meine, guck mal, so viele Leute sind medienmüde, ne? Immer mehr Leute melden sich ab von den sozialen Netzwerken, weil sie nicht mehr können. Radio wird weniger gehört. Wie oft ich das auch schon in meinem Bekanntenkreis hatte, dass Leute gesagt haben, boah, ne, Tagesschau gucke ich nicht mehr. Und ich habe gerade so das Gefühl, jetzt spreche ich auch über Gefühle, dass dieses Miteinander, Liebe, Füreinander, dass das so ein hilfloser Versuch ist zu sagen, guck mal, das wünschen wir uns doch, das brauchen wir doch alle. Können wir das nicht irgendwie möglich machen? So, ja.
Es ist, ja, glaube ich, ist genau was dran und es ist auch eine Gegenüberstellung zu diesem Hass. Also das ist ja auch was dann immer der anderen Seite wiederum vorgetragen wird. Ihr seid die Hassenden, ihr seid die schlechte Stimmung bringen. Was ja auch, würde ich sagen, unterkomplex ist in der ganzen inhaltlichen Auseinandersetzung. Also da wird nur noch hingeschoben, ihr seid das Schlechte und das Böse und wir sind das Gute und in dieser Dichotomie findet dann auch so ein Wahlkampf statt, bis hin zu der Ausformung. Also es ist ja nicht nur so, dass die sagen miteinander und füreinander und Liebe und bla, sondern ja jetzt auch noch behaupten, dass man, wenn man die wählt, die Demokratie rettet. Das finde ich ja eigentlich ist der nächste Hohn bei der ganzen Geschichte. Also dass uns immer auch so unterstellt würde, wir könnten das jetzt, oder wir haben da eine Verantwortung, und das für mich zieht sich das durch von der Corona-Pandemie, wo es immer hieß, ja, also es gibt keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt mehr, und dann hieß es irgendwann, also dann wurden immer nur noch vom Riss geredet. Das ist ein Narrativ, was uns seit Jahrzehnten jetzt fast schon begleitet. Dabei gibt es auch dafür keinerlei Evidenz, dass eine Gesellschaft gespalten wäre, und jetzt also auch noch die Demokratie steht auf dem Spiel, und mich ärgert diese Untergangsszenarik. Und dass das aufgenommen wird im politischen Raum. Und natürlich kannst du dann nur, wie du sagst, aus so einer Hilflosigkeit heraus das dagegen überstellen, weil es offenbar gar nicht mehr funktioniert, da inhaltlich dagegen zu halten. Und das finde ich, das ist so eine Bankrotterklärung, dass ich sehe oder verstehen kann, warum man dann diese disruptiven Kräfte wählt, in der Hoffnung, jetzt wird es dann mal besser und Hauptsache radikal, aber es passiert eben etwas.
Hast du auch das Gefühl, dass dieser Riss quasi künstlich erzählt wurde, also dass der durch die Erzählung und durch das immer wieder Coin des Narrativs, dass der erst dadurch auch so tief eingerissen ist?
Absolut, na klar. Also deswegen meine ich, es gibt dafür keine Evidenz. Also Steffen Mauer hat es ja auch nachgewiesen mit den Triggerpunkten, dass es eigentlich, ist unsere Gesellschaft viel vielfältiger aufgeteilt in diese Konfliktzonen. Also man kann nicht sagen, die Alten sind gegen die weiß nicht, Klimaanpassungen und die Jungen sind alle dafür. und die Männer sind dagegen und die Frauen sind da dafür. Also das ist natürlich sehr viel vielfältiger, das ist sehr viel feiner gezeichnet. Und trotzdem ist es offenbar für uns alle einfacher zu akzeptieren, auch wenn es nicht stimmt, dass es einen Riss gäbe, der uns entzweit. Mhm. Und auch wenn man das weiterführt, ist es ja nur logisch, dass man auf eine Figur hinfiebert oder auf eine Kraft, eine Partei, was auch immer, die das dann heilen kann, mhm, die das dann überbrücken könnte. Ne? Also Donald Trump hat es ja auch gesagt, ja, jetzt, dieses ich bin dann der für alle und wir überwinden das und wir versöhnen uns und ich bin die Kraft für euch. Ich habe da echt meine Schwierigkeiten und das habe ich auch deswegen, weil wir uns das, ich sag mal wir, also auch medial, einfach sehr gerne erzählt haben. Mhm. Und so lange, dass wir daran auch noch geglaubt haben. Und jetzt hat das eben seine Auswirkungen in diesen Plakaten, die wir da sehen. Würde ich, also mag in der Kausalität nicht stimmen, nicht ins Detail, aber für mich ergibt es Sinn.
Aber wenn du sagst, du seist müde von diesen Untergangserzählungen, von diesem Reden über den Riss, wie diskutiert man denn mal wieder nach vorne? Also wie drehen wir das Ganze denn?
Miteinander.
Ja, miteinander, mit Liebe. Das ist ja wahrscheinlich die Gretchenfrage bei all dem. Und ich würde auch mal sagen, dass ja Angebote da sind, dass die mir aber vielleicht nicht gefallen. Also natürlich macht eine AfD, macht ein Donald Trump, machen die Rechten in Österreich, machen ja Angebote. Und die haben eine ganz klare Vorstellung von ihrem Staat und was der tun kann und leisten soll und wie diese Demokratie für die funktioniert. Also es ist ja nicht so, als gäbe es keine Angebote. Sie gefallen mir nicht, es sind nicht die ich gerne hätte, aber sie finden ja Zuspruch. Und wenn ich einfach akzeptieren lerne, dass auch das Demokratie ist, also das ist eine Form von Dialektik, die ich auch mir selber zutrauen muss, dass ich auf der einen Seite natürlich gern hätte, dass diese rechten Kräfte nicht da sind, dass ich sie sogar gerne verbieten wollen würde, wenn ich sehe, was sie beabsichtigen. Und auf der anderen Seite aber anerkennen muss, dass sie gewählt werden, dass sie also eine Art demokratisches Fundament haben. Dann scheint es ja so, da ist was da, ob mir das gefällt oder nicht. Aber es gibt ja Pläne für die Zukunft. Sie entsprechen nur nicht meinem progressiven Weltbild.
Gleichwohl, wie viel Verantwortung tragen denn in deinen Augen, ich nenne es mal so, die Altparteien? Ich meine, du bist Mitglied der SPD, immer noch, glaube ich, hältst es noch aus, engagierst dich, aber im Grunde genommen für die Partei jetzt auch nicht, also sitzt nicht im Stadtrat oder im Kreistag oder sonst irgendwo. Wie weit sind denn CDU, SPD, FDP, Grüne für diesen Riss, dieses empfundene, es geht nur noch abwärts, mitverantwortlich. Ich meine, ich kann mich noch an die Diskussion über die schwarze Null erinnern, wie alles zusammengekürzt wird, wie in Dresden jetzt ein Sparprogramm sondergleichen auf die Beine gestellt werden soll, allein schon auch für die Stadt Dresden. Das ist in Leipzig eine ähnliche Diskussion, ich vermute in Görlitz auch, wo dann reihenweise Kultur gestrichen wird, Sozialarbeit gestrichen wird, etc. pp. Also inwieweit sind wir alle, indem wir diese Parteien auch gewählt haben, mit dafür verantwortlich, dass es so ist, wie es ist?
Also absolut sind die mitverantwortlich. Ich würde auch immer sagen, dass die CDU hier einen ganz großen Anteil logischerweise hier in Sachsen daran hat, wie dieses Land aussieht oder eben nicht aussieht. Und dass man nicht erst eine AfD zu wählen braucht, damit eben, wie du es aufzählst, Jugendarbeit gekürzt wird und gerade auch im kulturellen Bereich und im Sport. Also all das, was ja diese freiwilligen Ausgaben sind, gerade für so Kommunen, aber eben schwer zu finanzieren, von denen wir eigentlich auch alle wissen, dass wenn wir das präventiv zur Verfügung stellen, dass das gut ist für eine Gesellschaft. Trotzdem wird das jetzt wieder abgewickelt. Also ich habe, glaube ich, jetzt vorgestern war wieder die Meldung, dass der Jugendring Oberlausitz jetzt also auch noch pleite gegangen ist. Also wieder die nächste Sozialarbeitsanlaufstelle hier. Das sind auch dann direkt mal 11 Mitarbeitende betroffen. Das zieht sich also durch. Die haben dann Anteil dran natürlich mit ihrer Politik, mit ihrer Schwerpunktsetzung. Das ist völlig klar. Also die CDU kann ja hier gerade in Sachsen nicht behaupten, die Schulen sind marode und alles ist schlecht. Wir müssen daran was ändern, weil sie daran faktisch seit 30 Jahren einen Anteil haben. So wie die Kindergärten aussehen, so wie auch die Polizei lange unterfinanziert war. Und wenn es dann aber sein muss, dann fließt da ganz viel Geld rein. Sehe ich jetzt auch in Görlitz. Da wird dann also ganz schnell mal so ein Grenzübergang hingezimmert. Mit so einer Flutlichtanlage hier an der Brücke und in Polen reibt man sich die Augen, weil die ganze Stadt einmal im Smog versinkt, weil dort die ganzen Autos aufstauen, nicht über die Brücke können. Aber das geht dann auf einmal, da ist dann der Wille da. Und ich glaube aber, wenn ich den Punkt noch machen darf, dass natürlich auch Parteien ganz grundsätzlich unsere vielleicht auch parlamentarische Demokratie, wenn wir das gleich ganz groß machen wollen, in einer Reformkrise stecken. Also, dass sie es nicht mehr schaffen, glaubhaft Interessen einer Bevölkerung zu vertreten, die im Parlament auch nicht mehr repräsentiert ist. Und damit meine ich jetzt nicht, wir haben zu wenig Frauen und wir haben zu wenig Minderheiten da, sondern es ist auch eine Milieufrage, eine Herkunftsfrage. Also über alle Parteien hinweg zeigt sich, dass der Anteil an sogenannten Berufspolitikern immer weiter gestiegen ist. Das heißt, dieses, da ist so eine Kaste und die schieben sich da die Bälle zu, was ja von rechter Seite oft so kolportiert wird, da sind Anteile drin, die stimmen. Und nur weil das die Rechten sagen, müssen wir nicht schnappatmungsmäßig sofort sagen, das stimmt ja alles gar nicht und das ist eine Verschwörungstheorie, sondern es gibt ja Evidenzen, dass unsere Demokratie sich durchaus von ihrem ursprünglichen demokratischen Charakter einfach entfernt. Also, dass sie ein Repräsentationsproblem hat, dass sie auch ein Responsivitätsproblem hat. Also die Frage von, welche Entscheidungen werden für wen getroffen? Auch das ist in eine Schieflage geraten und es ist auch in eine Schieflage geraten, wie politische Entscheidungen herbeigeführt werden. Also kaum mehr im parlamentarischen Raum, sondern oft jetzt in vorgelagerten oder Nebeninstitutionen, sowas wie also Verfassungsgerichte oder Zentralbanken oder irgendwelche Lobbygruppen, you name it, ja. Also diese NMIs, diese nicht majoritären Institutionen, also Institutionen, die nicht demokratisch legitimiert sind, das hat seit den 70er Jahren überall zugenommen. Das heißt, um das abzuschließen, es gibt eine messbare, in dem Fall tatsächlich messbare, nicht wie bei dem Riss kolportierte, Schieflage und einen tatsächlichen Riss, nämlich zwischen dem Anspruch einer Demokratie an sich selbst, was ist demokratisch, und aber einer Aushöhlung dergleichen seit eben den 70er Jahren in fast allen westlichen Industrienationen, allen westlichen Demokratien. Und das ist eine Schieflage, die lässt sich kurzfristig durch so einen Wahlkampf nicht beheben, auch nicht durch, wir müssen wieder zueinander stehen und wir müssen liebevoll miteinander sein, sondern da gibt es Dinge, da müssen wir ganz grundsätzlich mal drüber reden, wie die eigentlich funktionieren sollen in einer modernen oder spätmodernen Gesellschaft. Denn offensichtlich ist da etwas an sein Ende gelangt, wenn wir das zumindest messen wollen an den Erfolgen der Rechten weltweit.
Ja, und auch...
Sorry für
den... Nee, ich hatte jetzt tausend Gedanken, aber bei Messen hake ich einfach mal ein, nicht nur weltweit, sondern auch hier in Deutschland. Ich meine, PISA-Studien zeigen es immer wieder. Deutschland schneidet immer schlechter ab. Die Bildung ist ein riesiges Problem. Ich kann das, was du gesagt hast, jetzt nur ein bisschen versuchen, mit Beispielen zu unterlegen. Ja, bitte. Ich habe ja in der Berufsjugendhilfe gearbeitet. Also ich war mit Menschen auf dem im Jobcenter, nennt man das, im Jobcenter, und habe mit Maßnahmebetreuern darüber gesprochen, wie wir gemeinsam mit diesen Menschen irgendwie es schaffen, die in den Arbeitsmarkt zu integrieren, auf dem zweiten Bildungsweg und Lösungen zu finden dafür, was alles schiefgegangen ist in der Vergangenheit. Also, dass quasi unsere Gesellschaft versäumt hat, ihr Wächteramt auszufüllen, der Staat hat das versäumt und Menschen sind hinten runtergefallen. Und und dann habe ich diesen Job gemacht und gemerkt, wie wenig Interesse besteht, meine Arbeit und auch die Arbeit von vielen Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, wie sehr man kämpfen muss, um diese Menschen quasi einzugliedern in unsere Gesellschaft und wie schwer es einem gemacht wird. Und ich glaube, das ist so ein großes Problem, dass das so unsichtbar bleibt und dass wir dann so reden. Du meintest es ja auch so, ne, mit dieser Kasse, die da entstanden ist von den Berufspolitikern. Das ist wirklich schlimm, weil die Probleme von den hilflosesten Menschen unserer Gesellschaft nicht gehören und gehört und gesehen werden und dadurch kein Raum finden. Und eine Gesellschaft ist halt nur so stark wie die hilflosesten Menschen in ihr. Und da muss man irgendwie was machen, auf jeden Fall.
Ja, total. Man wirft natürlich schnell mal eben eine Diskussion über das Bürgergeld dann in den Raum, wo es ja da genau um die geht, wo dann Union und FDP, aber inzwischen auch die SPD sehr schnell bereit sind, kürzen.
Ja, das, und es ist ja nicht nur das Bürgergeld, es sind ja vor allen Dingen Maßnahmen, es ist eigentlich auch Gott, es ist alles so marode. Es sind Lehrkräfte, die fehlen auf dem Land, was ganz schlimm ist. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die hatten ein halbes Jahr keinen Mathematikunterricht, weil es keine Lehrerin gab. So. Mhm. Und das Bürgergeld, das wird immer so herausgezogen und da wird gesagt, ja, da müssen wir was machen für die, die nicht arbeiten wollen. Aber das ist so ein das ist so ein kleiner Teil und darunter, unter diesem Bürgergelddiskurs, ist ein riesiger Ballon, der eigentlich wirklich gefüllt werden muss mit Geld, Fachkräften, damit man überhaupt diese Bürgergelddebatte vielleicht irgendwann gar nicht mehr führen muss, weil daran glaube ich tatsächlich. Oder? Wie siehst du das? Wie siehst du das, Lukas?
Wie sehe ich das? Was mir so auffällt, ist, dass jetzt ja ganz oft auch von der SPD dieses Narrativ versucht wird zu spinnen, wir können uns nicht mehr Sozialstaat leisten, weil ihr wollt ja auch noch, dass wir die Ukraine unterstützen. Und das finde ich so perfide, dass man jetzt also quasi entscheiden muss, welchen Menschen man hilft, also denen, die eigene Sprache sprechen oder nicht. Ich weiß gar nicht, wo das auf einmal in der SPD herkommt. Und dann ja verknüpft mit dem Argument, naja, wir müssten eigentlich noch mehr Schulden machen und dann die Schuldenbremse lockern und so weiter und so fort. Das ist ja, glaube ich, eher was dahinter steckt. Aber dass jetzt selbst in der SPD das aufgemacht wird und ich weiß noch, was das eigentlich für eine gute Diskussion war über dieses Bürgergeld. Und dass der Inhalt ja wirklich auch mal war, zu sagen, wir bündeln all diese sozialstaatlichen Leistungen, wir machen das leichter zugänglich, wir versuchen dadurch auch Bürokratie zu vermeiden und wir versuchen vor allem, das steckt da ja auch ganz tief drin, diese wirklich große und beängstigend große Zahl an armen Kindern in Deutschland in den Griff zu kriegen. Also, dass wir das endlich mal hinbekommen, dass die nicht alle weiterhin durchs soziale Netz fallen. Und was jetzt am Ende passiert ist, das wurde so stümperhaft schon zusammengeschnitten in seiner Kernidee, dass am Ende jetzt eigentlich nur eine Hartz-IV-Reform dabei herausgekommen ist. Und eben dieser Name, von dem man in der SPD glaubt, der sei das eigentliche Problem. Man hätte den besser kommunizieren müssen, weil das klingt ja jetzt wie das bedingungslose Grundeinkommen. Und da haben wir ja auch gemerkt, dass die haben sich da so verzettelt in dieser Diskussion und versuchen da jetzt wieder Oberwasser zu bekommen. Das ist schon fast peinlich, dabei zuzusehen, wie da wieder so gerungen und geschwommen wird. Und was jetzt bei rumkommt, ist, wir müssen das noch mehr wieder beschneiden und wir müssen wieder hin zu dieser Sanktion, die wir aus Hartz IV kennen. Und hat damit eigentlich alles wieder herbeigeführt, was man vorher verändern wollte, nur mit einer sehr umständlichen, mit so einem umständlichen Turnaround. Also ich würde das gerne mal sehen, was das am Ende vielleicht jetzt auch gekostet hat, ganz praktisch, das einzuführen und das umzugestalten, um jetzt am Ende wieder da zu landen, wo man am Anfang schon stand.
Ja, und es lenkt halt auch wieder nur ab von den eigentlichen Problemen.
Aber da würden doch einige jetzt sagen, das kann ich mir jetzt schon denken, die das jetzt hören, die würden sagen, naja, da sind wir die versammelten Linksliberalen, die rot-grün versifften, die sich genau in dem Bereich beklagen, aber die das Ganze erwirtschaften, die unseren Wohlstand erwirtschaften, die dieses ganze System des Umverteilens überhaupt ermöglichen, beispielsweise die kleinen mittelständischen Unternehmen, die werden ja international mit hohen Sozialabgaben geknechtet, die werden mit Bürokratie geknechtet. Das ist doch eigentlich viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig an der Stelle anzufassen.
Ja, also grundsätzlich zahle ich auch Steuern. Das heißt, ich darf durchaus auch mit darüber mich beschweren, wie die eingesetzt werden oder nicht eingesetzt werden. Also das machen ja nicht nur die Mittelständler und das machen auch nicht nur die Industrieunternehmen und die großen Fabriken. Und ehrlicherweise, wenn ich das jetzt einmal nochmal überspitzen darf, also dafür, dass dem Kleinbürgertum das Bewusstsein fehlt für die Klasse, Das ist deren Aufgabe, ja. Also, dass die wirklich glauben, dass man nur, und das zeigt sich ja auch in den Wahlergebnissen jetzt auch bei Donald Trump, man müsste eigentlich nur den Milliardären und Millionären noch weiter helfen, damit die weiter investieren und damit es allen wieder besser geht. Das ist ja eine absolute Mär, die sich auch geschichtlich nie erwiesen hat. Da kann ich jetzt nichts dafür, dass man da denkt in gewissen Milieus, aber wieso, wir müssen denen einfach nur die Steuern wieder erleichtern und dann nehmen die scheinbar ja selber gerne in Kauf, dass ihre Mehrbelastung steigt. Wie gesagt, das ist deren Wahlentscheidung. Das ist nicht meine Aufgabe, aber da ist eine Schieflage entstanden. Ja? Also das ist ja auch etwas, was wir auch weltweit sehen können, dass Rechte jetzt sagen, wir müssen nur wieder zurück zu einer extremeren Form eines Neoliberalismus. Wir müssen also die Marktkräfte entfesseln und allen würde es wieder gut gehen. Und das ist einfach nicht richtig. Das hat auch noch nie gestimmt in dieser Behauptung.
Aber Lukas, in der Demokratie kann jeder nach seiner Kraft mitmachen. Jeder kann sich engagieren, jeder kann sich verbessern.
Und auch wählen, wen er möchte.
Genau, und jetzt passiert es aber, dass über die wir gerade geredet haben, ihr Kreuz beispielsweise bei der AfD machen. Mit dem Ergebnis, dass sie noch weniger haben werden, weil die Steuerpläne vor allen Dingen den Reichen helfen werden. Nicht durchgerechnet worden. Auf der anderen Seite, ich kann mich gut daran erinnern, vor 10 Jahren oder so saß ich schon mal mit Petra Sitte in Halle auf dem Marktplatz, Urgestein der Linkspartei und der PDS, die da ihr Direktmandat verloren hatte in Halle, weil da längst eingetreten war, was man so häufig beobachtet hatte, in den Plattenbaugebieten, da wo vor allen Dingen die sozial Schwachen gewohnt haben und die früher mal PDS oder Linkspartei gewählt haben, die gehen einfach nicht mehr hin. Das heißt, die, über die wir gerade geredet haben, wenn die tatsächlich in Massen hingehen würden und ihr Kreuz bei einer Partei machen würden, die ihren Status unterstützt, dann sehen die Wahlergebnisse auch ganz anders aus. Nur in unserer Demokratie ist es doch so, der Mittelstand und die Gutverdienenden gehen hin, wählen und dann kommt das raus über das, was wir gerade gesprochen haben. Also jeder ist seines Glückes Schmied und solange ein Teil der Gesellschaft nicht mehr daran teilnimmt, kann er sich dann am Ende noch beschweren?
Nee, kann er nicht. Gleichzeitig würde ich dem Argument der PDS in diesem Fall widersprechen, dass sie lange von sich ja auch wirklich dachte, dass sie eine progressive, ja eigentlich linke Partei ist, weil sie in großen Teilen, hier gerade im Osten ja, auch in konservativen Milieus gewählt wurde. Also da waren ja durchaus ein großer Anteil Menschen dabei, die jetzt eben sukzessive wegsterben oder bei der AfD ihr Kreuzchen machen, die eigentlich ein Fortbestand alter Verhältnisse haben wollten und dachten, die PDS könnte das unterstützen. Also da würde ich immer aufpassen bei der PDS, gerade im Osten und der Linken. Das ist jetzt nicht per se, dass hier eine große Schicht an sozialistischen Unterstützern gewesen wäre, sondern da gibt es ganz klare Unterschiede zwischen der PDS oder der Linken im Westen und im Osten. Aber das ist nochmal ein ganz anderer Diskurs. Worauf du hinaus willst, ist ja tatsächlich die Frage, wer geht wählen, wer geht nicht wählen und vor allem auch, wer beteiligt sich und wer beteiligt sich nicht. Und das finde ich ja noch eine viel wichtigere Frage. Nicht nur, wer kommt einmal und nimmt seine staatsbürgerliche Pflicht wahr oder sein Recht, so ist es ja richtig, zu wählen, sondern wer geht darüber hinaus auch in eine Partei rein, engagiert sich dort und sorgt vielleicht auch dafür, dass der Anteil an diesen sogenannten Berufspolitikern in den Parlamenten nicht auch noch größer wird. Und dass das nicht gelingt, das ist, glaube ich, eine der entscheidenden Fragen, die ich vorhin auch versucht habe, ein bisschen zu umreißen. Sehr, sehr abstrakt, das ist mir klar. Aber warum gelingt es unserer Demokratie nicht mehr, Menschen dafür zu begeistern, sie einzubinden, sie in dieses parlamentarische System hineinzuführen? Also liegt es daran, dass ihre Beteiligung am Ende sowieso nichts bringt, um es mal überspitzt zu sagen, weil eben im Parlament gar nicht mehr die Entscheidungen so großartig getroffen werden. Ich überspitze jetzt, ja, wie man davon ausgeht. Oder wo ist die Schieflage? Und da auch im Osten ist eine riesige Lücke, nicht nur bei den Parteien. Das zieht sich über die Gewerkschaften, das zieht sich über die Kirchen, das zieht sich über die Vereine. Sachsen hat ja die wenigsten Menschen sind hier ehrenamtlich engagiert. Sachsen ist da auf dem letzten Platz im Ehrenamtsranking, wie man so sagt, im Bundesschnitt. Also nirgendwo sind so wenig Menschen ehrenamtlich engagiert wie hier. Und das muss ja Gründe haben. Und das ist, glaube ich, das, was man heben müsste und herausfinden müsste. Und wahrscheinlich machen das auch ganz viele schlaue Menschen da draußen, um die Schieflagen in unseren demokratischen Institutionen, naja, zumindest mal ansatzweise wieder zu beheben. Und ich bin da so weit entfernt davon, das ist ja auch so eine Ossi-Selbsterzählung, dieses, ja, und wir wurden doch alle so enttäuscht und mit den Abschlüssen und jetzt ist irgendwie alles kaputt und die sind ja alle weggezogen und so. Und das kann alles sein. So, wenn man die 90er sich anschaut, das war eine chaotische Phase, in der ich alle verstehe, die nicht gesagt haben, hurra, ich gehe jetzt in eine Partei hinein. Aber sie haben ja in den 2010er Jahren trotzdem einen relativen Wohlstand erfahren, einen relativen Aufstieg erfahren und waren in dieser saturierten Phase nicht in der Lage, dann mal aus ihrem Grundstück herauszutreten und zu sagen, okay, jetzt wird's Zeit, auch mal was für die anderen zu machen. Und das kann ich den Ossis dann schon vorwerfen, dass sie das nicht hingekriegt haben. Und trotzdem kann ich aber vorher sagen, ja, aber ich habe natürlich ganz großes Verständnis für euch, aber es ist doch längst an der Zeit, nicht nur das System und die Politik sich darüber zu beschweren, sondern auch die daran beteiligt sind durchaus. Und das machen nicht so viele.
Ja, Fanny, da muss der Wessi jetzt mal reinrufen, dem bei jeder Gelegenheit untergehalten wird. Früher waren wir alle viel solidarischer. Ja,
ja, es ist ja auch so eine Erzählung. Ja. Und dann kommt dann gleich 68 und die große politische Erfahrung und so. Das ist ja auch marginal, aber naja, so ist es.
Aber Ruth halt. Hat schon ihren Stift gezückt.
Ja, ich habe mal ein paar Stichworte aufgeschrieben.
Bitte, bitte.
Während deiner Rede. Und zwar, ja, auch zu diesem Ehrenamt und dem Engagieren. Ne? Ich finde auch gleichzeitig wird viel zu wenig das Licht darauf gehalten, wird viel zu wenig gezeigt. Ja. Vorbilder, ne? Zu sagen, guck mal, hier engagiert sich der Treibhaus e.V. in Döbeln zum Beispiel. Die machen fantastische Arbeit. Da hatte ich jetzt wieder einen Schreibworkshop letztes Wochenende und da waren viele junge Leute da und haben mit mir geschrieben. Und in Pirna gibt es auch ein Pirna schreibt e.V. Da war ich auch im Sommer und habe also gestaunt, wie die Hütte voll ist, wie die Kurse besucht werden, wie das Angebot angenommen wird. So, ne? Und ich wünsche mir irgendwie auch, dass das so in den Vordergrund gezogen wird, dass da die Kamera und das Mikrofon rauf und ran gehalten wird und nicht immer nur quasi so Elendstourismus betrieben. Ein Freund von mir hat mir das erzählt, in Cottbus arbeitet der am Kinder- und Jugendtheater und der meinte, dann kommen sie immer nach und vor der Wahl, um zu hören, wie schlimm es ist und wie schlimm es wird. Aber was doch eigentlich gut wäre, wäre schon mal lange, lange, lange davor zu zeigen, hier gibt es etablierte politische Strukturen, hier gibt es Möglichkeiten, junge Menschen einzubinden. Und das kann natürlich dann auch, wenn das repräsentiert wird, ne, im Funk und Fernsehen, kann das natürlich auch für viele junge Menschen und Wählerinnen und Wähler vielleicht auch ein Anreiz sein, zu gucken, ah, okay, hier werde ich eventuell abgebildet oder das, was ich mache, oder ich kann mir ein Beispiel daran nehmen.
Aber ist beim Beispiel junge Menschen, sind denn wirklich Funk und Fernsehen noch entscheidend? Spielt nicht Social Media
sagen, für schön, dass du an die alten Medien glaubst.
Ich meine, ja, aber ihr bespielt doch auch Social Media, oder? Also Funk und Fernsehen hat doch auch, ja. Ne? Gut, meinetwegen, dann muss ich halt der Rundfunk was einfallen lassen. Habt ihr mal auf TikTok die AfD, habt ihr mal den Hashtag AfD gesucht?
Bin ich bei TikTok.
Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich kriege es manchmal bei Twitter reingespielt, was da so passiert.
Ja, ich hab mir das mal gegeben. Ich habe wirklich mal geguckt und was es da gibt. Da gibt es Tänze zu AfD-Songs. da gibt es wirklich ganz, ganz viel und junge Menschen, die sagen, ja, ich will die AfD, weil ich möchte nicht mehr sehen, dass alte Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, Pfandflaschen sammeln. Ich will die AfD, weil ich möchte nicht mehr, dass sich Familien kein gesundes Essen mehr leisten können. Und genau, die AfD hat da scheinbar einfache Antworten darauf. Und das liegt alles an diesem einen Problem. Und wenn das behoben wird, dann wird das Leben schön und alle können sich alles leisten, das natürlich kompletter Quatsch ist. Genau, aber da muss man irgendwas entgegensetzen, man muss was tun.
Ja, ja, der Punkt, das passt schon. Es war, glaube ich, vor der Landtagswahl, da kam unser Sohn, der ist 13, relativ aufgebracht, mit seinem Handy anmarschiert und der hatte dann bei TikTok eben gesehen, dass die AfD kostenloses Schulessen verlangt und wie können die nur und das geht doch überhaupt gar nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, in dem Fall haben sie jetzt gerade mal einen Punkt erwischt, den auch andere Parteien fordern an der Stelle. Aber ich weiß, was du meinst. Es geht dann immer gleich mit dem Gefühl nach Hause, die AfD ist das, die das verlangt, weil die anderen Parteien gar nicht wahrgenommen werden.
Ja, absolut.
Ich bin auch nochmal, also Ruth, bei dir, was du meinst, so ist in diesem Land passiert ja unglaublich Tolles, ja. Und das ist ja auch was, wo ich sage mal, wir als auch die wir jetzt hier am Mikrofon sitzen, so evident es sein mag, dass das, und was ich ja immer wieder jetzt hier versuche zu sagen, dass wir haben demokratische Regressionsprozesse und die sind mal wichtig zu betrachten. Trotzdem funktionieren Dinge ja. Und dass wir auch in diesem Abwärtsstrudel und auch in diesen Untergangshymnus einstimmen, das bestärkt diesen ganzen AfD-Quatsch am Ende auch noch. Also auch wir haben uns sozusagen anstecken lassen von die Demokratie ist am Ende und alles ist schlimm und schlecht und so weiter und so fort und helfen der AfD am Ende auch noch, weil wir diese Stimmung verbreiten. Also vielleicht ist es dann also wahrscheinlich ist gute Laune Antifaschismus und dann muss man einfach, auch wenn es einem zuwider ist oder vielleicht gegen das eigene Naturell, auch bewusst mal sagen, ey Leute, da ist ganz viel Tolles da draußen, ganz viel Gutes und ich weiß, positive Sachen verkaufen sie nicht so gut wie die negativen, geschenkt, ja.
Ich aber glaube, aber guck mal, wir sind doch, wir
dass arbeiten. Dass da was stattfindet. So.
Ja, Entschuldigung, dass ich dich
unterbrochen habe. Also wie du schon sagst, ja, sorry.
Nee, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, weil ich wollte nur ganz kurz einhaken, weil ja, wir sind doch, wir arbeiten doch mit Sprache. Wenn man es nur gut genug textet, dann schafft man es vielleicht. Ja, aber ich wollte auch da nochmal kurz einhaken, nochmal zu diesen jungen Menschen, über die ich jetzt hier gesprochen habe. Politische Bildung und sich ein Politikverständnis anzueignen, das fällt ja nicht vom Himmel. Und das kann auch nicht immer so kurz vor knapp gemacht werden. Da muss halt wirklich Geld und Zeit und Kraft und Personal in die Hand genommen werden und eingesetzt werden. Medienpädagogen und Pädagoginnen brauchen wir ja an den Schulen. Und dass das kein Kampf ist, der eh schon verloren ist oder dass es nicht machbar ist. Es ist absolut machbar, dass man ja politisch bildet und zwar nicht nur die eine peinliche Stunde in der Woche, wo dann irgendwie über aktuelle Nachrichten geredet wird, sondern es braucht viel mehr.
Was ich da so erschreckend finde, ist, dass jetzt ja über das Familienministerium nochmal versucht wurde, also auf Bundesebene, Gelder für genau sowas auch bereitzustellen, für Demokratieförderung, auch die langfristig anzulegen, egal wie jetzt die nächste Wahl ausgeht. Mhm. Und das dann, ich glaube, es war Buschmann von der FDP, der sich da enorm aufgeregt hat, klar, es ist Wahlkampf, I know, und sagte, das kann doch nicht sein, dass jetzt hier Geld in so grüne Vorfeldorganisationen noch geschleust wird vor der Wahl. Und das fand ich extrem erschreckend, dass also alles, was unter dem Motto Demokratieförderung oder wie du auch sagst, dieses Medienkompetenz, dass das jetzt selbst in so liberalen oder selbsternannten liberalen Kreisen wahrgenommen wird als, das ist doch alles linke Agenda und damit versuchen die doch nur ihre linke Politik langfristig abzustützen, aber stehen da mit dem weiß ich nicht, neoliberalen, konservativen Geist, der hier gerade durchs Land weht, eigentlich im Weg. Und das, da dachte ich mir, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Also ja, vor allem klar, der ist jetzt Generalsekretär und der muss ein bisschen poltern. So, wie gesagt, mir ist es alles klar, aber ich finde, da steckt ja auch ein Denkmuster dahinter.
Ja, vor allen Dingen widerspricht sich das ja auch. Ich meine, alle jammern rum, dass die Wirtschaft am Sterben ist, dass im PISA so schlecht abgeschnitten wird. Und wie kann man das beheben? Natürlich, indem man gute Leute ausbildet und politisch bildet und sich natürlich auch über Politik und Gesellschaft und Staat differenziert Meinung zu bilden und darüber nachzudenken und sich zu unterhalten, das gehört ja auch alles zur Bildung dazu und wirkt sich ja am Ende positiv aus. Und das mit diesem Geldverschwenden finde ich, ich meine, TUI wurde 1000-mal gerettet, das war eine Geldverschwendung, also sorry.
Ich gieße jetzt mal ein bisschen Benzin ins Feuer. Lukas, man muss sich doch nur, also man kriegt es doch auch quasi für Umme. Man muss sich doch nur deinen Wahlkreisabgeordneten angucken zur Landtagswahl, der deinen Wahlkreis wieder gewonnen hat in Görlitz, der CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer. Der fährt den ganzen Tag durchs Bundesland, verspricht vielen Leuten viel, diskutiert mit allen möglichen. Und indem er sagt, er persönlich kümmert sich darum und quasi die Staatskanzlei kümmert sich um dies und jenes Problem, nimmt er die Leute doch mit. Also es war doch erfolgreich, dass er nochmal auf Platz 1 gelandet ist. Ist das eine Art, die vorbildhaft sein kann?
Na, ich glaube, dass er da eher in so einer sächsischen CDU-Denktradition steht, wie man Menschen in Sachsen abzuholen hätte politisch. Also das ist ja auch so eine Biedenkopf-Manier, Hier durch die Gegend zu fahren und einen auf König zu machen und so ein monarchischer Politikstil eigentlich, der hier kultiviert wird in Sachsen.
Aber er diskutiert doch unglaublich viel mit Menschen.
Ja, und das bringt ja aber nichts. Also das, was am Ende, glaube ich, was bringt, ist dieses Versprechen von ich löse das für euch, ich mache das für euch und dass er dann, also in Görlitz sind wir uns da, also das ist ja, das kommt ja schon fast zum Slapstick, dass man hier da annimmt, der kommt immer mit dem mit dem Geldkoffer vorbei und schüttet den vor der Wahl aus und alle wissen, naja, Gott sei Dank ist der Michael Kretschmer hier und hält den Wahlkreis hoch und den Landkreis und der mag was dran sein, stimmt schon, sehen die im Erzgebirge aber vielleicht anders. Was ich sagen will ist, so sehr sein Anspruch ist, zu diskutieren und sich zu öffnen, ist das, glaube ich, nicht das Erfolgsrezept. Das Erfolgsrezept ist, dass am Ende dasteht und sagt, ich kümmere mich darum und ich mache das. Und Sie können mir vertrauen. Also dieses, ja, einfach aus der alten CDU-Kaderschmiede kultivierte Gerede. Und das, würde ich sagen, ist am Ende nicht so erfolgreich. Also der hatte hier keinen leichten Wahlkampf. Die Straßen waren voll plakatiert mit so hausgroßen Michael Kretschmer Plakaten. Und man hatte eigentlich das Gefühl, dass die AfD hier auch gar nicht mehr Platz hat an den Litfaßsäulen und an den Straßenlaternen, weil die so viel Geld hier reingehauen haben. Also der war enorm sichtbar und der ist auch sichtbar und ich schätze das hoch, was er da leistet an Pensum und wo er überall ist und sich abkämpft. Am Ende steht er aber dann eben da und sagt, ich kümmere mich darum und die Grünen übrigens nicht. Die sind die Schlimmsten. Die machen unsere Demokratie kaputt. und sorgt dann dafür, damit es diese Schmutzkampagne da weitergeführt wird und die Grünen gerade so in den Landtag kommen, um dann nochmal zu hoffen, dass sie jetzt in eine Koalition mit ihm eintreten. Also das hat vorne und hinten überhaupt keine, das ist nicht konsequent, das ist auch nicht konsistent. Und ich sehe da auch eine Hilflosigkeit und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verfolgt habt, dass ja der CDU-Schatzmeister, gut, das sind jetzt nicht die großen Positionen, ja, aber der hat schon auch durchblicken lassen im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung, dass es da wohl Stimmen gäbe in der CDU, die das gar nicht so schlimm fänden, wenn man mit der AfD zusammenkäme. Und dass man schon merkt, naja, da formiert sich so langsam eine Gruppe, die scheint größer zu werden, die eigentlich nur darauf wartet, dass Kretschmer weg ist, um das durchführen zu können.
Na, man muss da ja auch gar nicht weit weggehen von dir. Es reicht ja, wenn man in den Landkreis Bautzen fährt, zu Herrn Witschers, dem dortigen Landrat, stimmt, der sehr oft schon seine Fraktion hat mit der AfD zusammen abstimmen lassen. Aber lass es mich trotzdem nochmal zuspitzen. Also uns ist jetzt quasi nicht recht, dass einer durch die Gegend fährt, viel diskutiert und die Leute mit Versprechen mitnimmt. Was wäre dann die richtige Art und Weise?
Ich habe damit überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ich finde es gut, dass er das macht. Mein Problem ist, dass er den Leuten etwas verspricht, das er qua Amt nicht durchsetzen kann. Er kann als Ministerpräsident nicht schalten und walten wie ein König. Das meine ich mit diesem monarchischen Politikstil, sondern das ist an politische Verfahren gebunden. Das ist an Mehrheitsbeschaffung gebunden. Das ist am Ende auch an sowas wie ein Verfassungsgericht gebunden, was gucken muss, ob das überhaupt rechtens ist. Und das ist etwas, was hier in Sachsen eben lange nicht Teil des politischen Bewusstseins war, dass man hier nicht einfach alles versprechen kann. Und ich glaube, dass das auch mit dazu beiträgt, wie Demokratie hier gesehen wird. Also als etwas, das muss mir dienen und warum geht das nicht so schnell? Also klassische Output-Orientierung. Warum geht das nicht alles viel schneller und besser und viel mehr für mich? So läuft es halt nicht, sondern das ist ein schwieriges Konstrukt, das ist mir schon klar. Aber das sagt er eben dann nicht. Das ist, glaube ich, das, was ich ihm vorwerfen würde.
Ruth, nimmst du auch so eine Dienstleistungsmentalität wahr, was politische Fragen angeht?
Ja, ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie man Menschen schon weit vorher einbindet und was man ihnen auch, weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, dass er rumfährt und redet, aber was man denn den Menschen für Räume anbietet, dass sie über diese Themen reden können und nochmal weiter runtergebrochen überhaupt, dass sie sich unterhalten können. Ich denke jetzt gerade an den Ort, in dem meine Oma wohnt, wo der letzte Konsum zugemacht hat, wo es gar nichts mehr gibt und damit auch ist der Raum vor dem Konsum weggefallen, wo sich die Menschen unterhalten haben miteinander. Und ich glaube, da beginnt das schon, dass Menschen aufhören, miteinander zu reden, weil es viel zu wenig Begegnungsorte gibt und sich dann irgendwann so ein, ja, vielleicht schon bedient werden Gefühl einstellt, weil es faktisch auch so ist. Jetzt nicht nur politisch, sondern auch logistisch. Und das kann, natürlich hängt alles miteinander zusammen, dass sich das auch auswirkt auf das Demokratieverständnis, oder?
Lass uns mal da ein Argument mit in den Raum holen. Das haben wir Anfang September direkt nach der Landtagswahl in Sachsen hier im Podcast diskutiert mit Anja Meyer, die sonst ja auch mal dabei ist, heute ausnahmsweise mal nicht. Wir haben einen O-Ton eingespielt von einem jungen Autor aus Görlitz, der 2-3 Tage vorher im Heute-Journal stand und mit Christian Sievers genau darüber diskutiert hat. Lukas Rietschel, wer soll es sonst sein? Hören wir einfach nochmal rein. Es ging darum, dass...
Das ist mein eigener O-Ton
jetzt. Ja, jetzt kommst du quasi mit dir selbst nochmal vor. Den spiele ich eigentlich, ich könnte dich das auch nochmal fragen, aber ich spiele dich eigentlich nur ein, damit wir über die Reaktion von Anja diskutieren können. Also es ging darum, AfD-Wähler machen auf sich aufmerksam.
Also Sie können das beobachten, wenn Sie hier irgendwo am Tisch sitzen, dann kommt jemand dazu und sagt, ich meine Schwurbler und so weiter, das gab es immer schon, da hat man die ein bisschen abgetan, vielleicht belächelt. Jetzt kommen die rein und sagen, ich wähle AfD und auf einmal hören alle zu. Auf einmal sind alle ganz gespannt, weil sie wissen, okay, hier ist eine politische Macht irgendwie auch am Tisch. Und diese Art von Selbstvergewisserung, von eben Sichtbarkeit, das ist nicht zu unterschätzen. Wir fragen uns dann manchmal, ist das eine überzeugte Wahl, ist das eine Protestwahl und schauen nur auf den Effekt oder auf das Phänomen an sich, aber nicht auf die Auswirkung. Und die Auswirkung ist, sie werden wahrgenommen, sie finden statt im Diskurs und ihre Themen werden einfach behandelt.
Anja, was hältst du von der These?
Ich wünschte, ich könnte das so klug ausdrücken. Ich finde, er hat das wirklich top zusammengefasst. Also als DDR-Gewächs- und Nachwende-Erwachsene würde ich gerne noch eben hinzufügen, Das ist das, was wir nach dem Mauerfall in Bezug auf die PDS und Linkspartei erlebt haben. Allein der antikommunistische Reflex dieser 90er Jahre, die ständige Aufforderung an Ostdeutsche, sich zu rechtfertigen oder zu erklären, dass sie auf keinen Fall was mit der Staatssicherheit oder am besten auch gar nicht in der Partei, in der FDJ, bei den Pionieren und nirgendwo gewesen sein, also rein, am besten sie sollten rein sein. Und das quasi politisch manifestiert in der Möglichkeit einer Partei, sozusagen so, mir doch egal, ich mach das einfach, das ist einerseits verständlich, andererseits gefährlich. Also ich finde es macht einen Unterschied, ob man eine Partei wie damals die PDS gewählt hat oder sich für sie stark gemacht hat oder ob man eine nationalistische und fremdenfeindliche Partei wie die AfD jetzt stark macht.
Anja Meyer, Lukas, gehst du bei dem Argument mit, also diesen Vergleich von AfD und PDS in den 90er Jahren? Oder sagst du, das sind Dinge, die kann man eigentlich gar nicht mit vergleichen, wenngleich das Problem, auf sich aufmerksam zu machen, möglicherweise ähnlich ist?
Ja, ich müsste länger nochmal drüber nachdenken, wo die Parallelen sein könnten. Also ich glaube, was sie ja sagt, ist, ich versuche das jetzt mal im Reden zu denken, wie machen Menschen auf sich aufmerksam mit ihrer Haltung, mit ihrer Politik? Wählen sie vielleicht auch eine Partei nur, um die Aufmerksamkeit zu bekommen und so weiter und so fort? Das mag stimmen, wenn man sich das anschaut. Okay, auf der einen Seite PDS, auf der einen Seite AfD. Man wählt also den extremen Rand und versucht sich damit Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ich glaube aber, der entscheidende Unterschied ist, dass von Anfang an klar war innerhalb des politischen Systems, dass man Positionen der PDS niemals übernehmen würde. Und das ist ja genau das, was ich versucht habe, da beim Heute-Journal zu sagen, dass dadurch, dass alle anderen Parteien sich inhaltlich der AfD annähern und ihre Politik betreiben und sie sogar salonfähig machen, sie also in den Reden kultivieren und so weiter, macht es ja absolut Sinn, dass sie weiter die AfD wählen. Sie werden sichtbar in dem, was sie möchten, und am Ende wird es sogar stattfinden. Es wird umgesetzt werden, weil die anderen Parteien sich dem so angenähert haben, dass sie in ihre Programme übernommen haben, dass das enorm erfolgreich ist. Also das ist ja auch, womit die AfD wirbt, dieses AfD wirkt. Und das ist etwas, was man nicht von der Hand weisen kann, dass sie diesen politischen Betrieb vor sich hertreibt, dass sie die Themen setzt und dass sie, da muss sie nicht mal an der Macht sein. Da braucht sie keinen Ministerposten, da braucht sie keinen Ministerpräsidenten, Bundeskanzler, whatever, Bundeskanzlerin, sondern es reicht, dass sie wählen. Und alle anderen Parteien werden das schon auch auf eine Art umsetzen. Ob ihnen das am Ende die Genugtuung verschafft, die sie sich vielleicht davon versprechen, die AfD zu wählen, das weiß ich nicht. Aber die Politik kommt trotzdem an am Ende. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied zur PDS.
Also, aber da würde ich, da muss ich jetzt einfach mal dazwischengrätschen, ja, weil die PDS hat doch mitregiert. Also ab 1994 in Sachsen-Anhalt hat sie mit toleriert und damit die Landesregierung gestützt. Dann hat sie in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin auf jeden Fall, jetzt regiert sie in Bremen. Es ist doch nicht so, dass die Inhalte der PDS oder heute der Linkspartei nicht umgesetzt worden sind.
Nee, das nicht. Mir geht es ja um die Frage, wie verschaffe ich mir, das ist ja der Ausgangspunkt, wie verschaffe ich mir Sichtbarkeit als Wähler zu bestimmten Positionen. Und natürlich müssen sie dann gucken. Also wir reden ja, wenn wir Sachsen schauen, natürlich hat die PDS da keine Rolle gespielt, weil die Konservativen das für sich nicht vereinnahmen wollten und auch nicht konnten. Ist es jetzt viel naheliegender, AfD-Position zu übernehmen, während natürlich die SPD damit extrem gerungen hat, dass da links von ihr noch etwas aufgetaucht ist und da eher Anknüpfungspunkte hatte oder dann am Ende dazu führte, dass auch ein Bodo Ramelow in Thüringen Ministerpräsident wird. Also das stimmt schon. Und natürlich macht es dann einen Unterschied, was bringt diese Partei mit sich und ist es etwas Feindliches oder ist es, worum geht es eigentlich? Und natürlich können wir den Leuten dann vorwerfen und sagen, naja, aber ihr wählt jetzt eine Partei oder ihr geht aktiv mit ihr mit, die ganz offen chauvinistisch ist, die ganz offen fremdenfeindlich ist, die nationalistisch ist. Und offenbar ist das in Ordnung für viele Wählende, da mitzugehen. Es ist aber nicht in Ordnung, dass das politische System sich dem annähert. Also es macht ja einen riesen Unterschied, ob Parteien sich annähern an Chauvinismus oder ob Parteien sich annähern an soziale Ideen. Natürlich kann das sein, weil ich jetzt, sagen wir mal, links von der Mitte stehe und das für folgerichtiger und in Ordnung halte. Aber da gibt es ja durchaus Korrektivfunktionen, und dass die nicht mehr greifen gerade, das ist ja, was mir eigentlich Sorge macht.
Ja, mir macht das auch Sorge. Ich weiß nicht, ich habe gar nicht so viel dazu zu fügen. Würde mir einfach gerne, ich als Person, aber auch würde mich freuen, wenn unsere Gesellschaft sich einfach jetzt, ne, jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück, ja, sich das Menschsein irgendwie behält. Und also wenn so über Menschen gesprochen wird, wie es gerade getan wird, wenn Menschen in Not so begegnet wird, was erzählen wir dann unseren Kindern, was erzählen wir unseren Töchtern vor allem? Ich, ja, hab da irgendwie gerade einen kleinen Kloß im Hals.
Lukas, sag noch ein letztes Wort. Es ist ja nun bei euch nicht so, dass die AfD alles dominiert. Es kommt ja noch ein zweites Pendant mit dazu, das Bündnis Sarah Wagenknecht.
Und die Freien Sachsen, die haben wir auch noch. Die Freien Sachsen sind hier im Stadtrat genauso viel vertreten wie die SPD. Das ist, also egal, das ist ein anderes Thema.
BSW, was fällt dir dazu ein?
Ich habe über das BSW nichts Positives zu sagen. Ich habe wirklich, und es tut mir leid, dass ich das so deutlich sage, ich habe nur Verachtung für diese Außenpolitik übrig oder Nicht-Außenpolitik. Das mag daran liegen, dass ich letztes Jahr in etwa um die Zeit in der Ukraine war, und ist es für mich unhaltbar, wie man da auf Russland blickt. Das Einzige, was ich, und dann bekomme ich da wieder auch ein bisschen Abstand zu meiner Emotionalität, was ich so interessant finde, ist, dass die im Osten, im sogenannten Osten, so stark ist mit dieser Form von Russland-Annäherung und dabei, ich hatte das, glaube ich, für den Spiegel mal aufgeschrieben letztens, außer Acht lässt, dass der Osten ja eingebunden ist, wie auch alle anderen osteuropäischen Länder. Eigentlich sollten sie also ganz klar sein in ihrem Verhältnis zu Russland, nämlich, dass da nie was Gutes kam. Muss man nur die Polen fragen und die Tschechen und die Balten und die Ukrainer, und das ist eigentlich ohne Ende aufzählbar. Und die sind da sehr klar, und der Osten Deutschlands geht da so eine Art Sonderrolle und scheint die auch für sich zu kultivieren, zu sagen, nee, aber Deutschland und Russland müssten sich ja nur vertragen und dann wäre es auch für Europa wieder ganz gut. Und wenn man dann mal in die Geschichte schaut, dann ist es ein uraltes Narrativ, das aber für den Osten Europas nie etwas Gutes gebracht hat, denn immer dann, wenn Russland und Deutschland sich vertragen haben, gab es Polen faktisch nicht und auch den Rest von sogenannten Osteuropa gab es dann einfach nicht. Insofern habe ich ein ganz großes Problem damit, mit dieser sogenannten Friedenspolitik, auch wenn gegen Frieden per se nichts einzuwenden ist, und sehe aber gerade das, und das bestätigen ja auch die Umfragen, dass das offenbar gerade nicht mehr das drängendste Thema ist. Also es scheint sich der Blick jetzt eher auf die Innenpolitik zu wenden. In diesem Wahlkampf wird das Thema Wirtschaft, und da hat das BSW nicht viel anzubieten, weil da kommen dann doch diese alten Wagenknechtschen linken Reflexe raus, und ich glaube, dass die weniger anschlussfähig sind in der Gesellschaft.
Und seit dem Attentat in Aschaffenburg haben wir die Migration jetzt auch wieder ganz vorne mit dabei. Tja, 4 Wochen haben wir noch, dann werden wir schlauer sein bei der ganzen Veranstaltung. Danke an die beiden Autoren Ruth Maria Thomas und Lukas Rietschel für eure Gedanken heute Morgen. Wahlkreis Ost, unseren Podcast, nächste Woche schon wieder in der App der ARD Audiothek. Bis dahin. Tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.